Stefan Homburg ist einer der bekanntesten Kritiker der Corona-Politik. Manche seiner Tweets erreichen ein Millionenpublikum. Jetzt hat er daraus ein Buch gemacht: Corona-Getwitter, Chronik einer Wissenschafts-, Medien- und Politikkrise. Bewusst in dieser Reihenfolge: Wissenschaft, Medien, Politik. Das ist genug Stoff für ein Gespräch bei Apolut, zumal es auch um Buddhismus gehen wird und um die Frage, was man tun kann, wenn der Euro tatsächlich zusammenbrechen sollte. Im Gespräch. Herzlich willkommen, Stefan Homburg.
Vielen Dank.
Bevor wir beginnen, stelle ich Sie kurz vor. Stefan Homburg war schon Influencer, lange bevor es digitale Plattformen gab. Für einen VWL-Professor gab es damals andere Kanäle. Stefan Homburg war im wissenschaftlichen Beirat des Finanzministeriums unter Theo Weigel, später dann in der Föderalismuskommission und im Rat für nachhaltige Entwicklung der Bundesregierung. Er hat Parteien beraten und Spitzenpolitiker wie Christian Wulff, und er war präsent in den Leitmedien. Als Kritiker der Euro-Idee, als Kritiker der Bankenrettung, überhaupt als Kritiker staatlicher Eingriffe in die Wirtschaft. Davor steht eine atemberaubende Karriere in der Wissenschaft. Stefan Homburg ist mit 30 Professor auf Lebenszeit geworden, in einem Alter, in dem andere damals noch an der Diplomarbeit saßen. Er hat erst in Bonn gelehrt, ab 92 dann als Gründungsprofessor in Magdeburg und von 97 bis Anfang 21 in Hannover. Er hat die Universität freiwillig mit 60 verlassen als Teil eines Lebensplanes, den es schon vor Corona gab und zu dem vermutlich nicht gehört hat, eine öffentliche Person zu werden. Stefan Homburg ist im April 20 in Ungnade gefallen, nach Kritik am Lockdown. Er hat ein Twitter-Profil angelegt, dort inzwischen fast 70.000 Follower und mit manchen Meldungen ein Millionenpublikum. Herr Homburg, warum haben Sie aus Ihren Tweets ein Buch gemacht?
Ja, es war nicht meine Idee, sondern irgendwann kam ein Verlag auf mich zu und der sagte, wir folgen Ihnen seit 2 Jahren. Und was Sie da twittern, das ist ja so ein Dokument der Zeitgeschichte. Viele Twitterer geben ja jeden Tag ihre Meinung kund. Das mache ich nicht, sondern ich verlinke im Grunde neue Zahlen des RKI oder des Statistischen Bundesamtes, verlinke auf Leitmedien und zeichne so eine Chronologie. Und die Anregung war, irgendwann kann Twitter den Löschknopf drücken, wie es ja so oft passiert. Und dann ist alles, was sie in den 2 Jahren gemacht haben, ist einfach weg. Und dann wurde ich gebeten, um die Zustimmung, meine Tweets als Buch abzudrucken. Und das erschien mir vollkommen unattraktiv. Also ich hätte sowas selber nicht gekauft, weil man braucht ja immer den Kontext.
Warum hat Twitter bei Ihnen den Löschknopf noch nicht gedrückt? Manche, denen ich erzählt habe, dass wir uns treffen, haben gefragt, ja, wie kann es sein, dass Stefan Homburg immer noch live auf Twitter ist?
Ja, also ich werde jeden Tag zur Löschung vorgeschlagen von Lockdown und Zwangsimpfungsanhängern. Ja. Aber es funktioniert nicht, weil ich es sehr zurückhaltend formuliere. Und wenn ich sage, zum Beispiel hier, RKI hat gerade gemeldet, dass im Grunde die Impfeffizienz negativ geworden ist und dazu kommen dann Zahlen des RKI, wie will man sowas löschen? Ein kleinerer Twitterer, der würde dann erwischt. Aber bei so großen Profilen, wie ich es habe, guckt Twitter eher genauer nach, bevor es den Löschknopf drückt. Denn es ist ein gewinnorientiertes Unternehmen.
Gut, wir haben ja mittlerweile diesen Tugendkapitalismus, der im Zweifel auf Gewinn verzichtet, wenn denn der Inhalt nicht passt.
Ja, deshalb ist es ein schmaler Grat. Es hat ja viele erwischt, die im Grunde nichts Schlimmes gemacht haben. Also ich kannte eine Ärztin, die hat nur einen Fachartikel zur Impfung verlinkt. Sie hatte 4.000 Follower. Am nächsten Tag war sie lebenslang gesperrt.
Also selbst bei Fachartikel, weil meine Privaterklärung war dann immer ihr Motto ZDF, Zahlen, Daten, Fakten, dass man da relativ schwer rankommt, wenn man...
Ja, ja. So ist eben. Also ich twittere nicht meine Meinung, ich formuliere sehr vorsichtig und manchmal bin ich vielleicht sogar übervorsichtig. Ja. Also als das mit der Impfung in die Diskussion kam, aber noch eine riesen Euphorie in Deutschland herrschte. Da sind ja von Naomi Wolf bis Paul Brandenburg im Grunde alle Aufklärer gelöscht worden. Mhm. Und da habe ich mich dann nicht mehr getraut, das Wort Impfung in den Mund zu nehmen. Und habe dann stattdessen immer von Bratwürsten gesprochen.
Ja, oder das, ich habe das mir angeschaut oder das Symbol verwendet. Was natürlich klug und
kein Spritzensymbol, sondern ein Bratwurstsymbol. Ja. Jeder versteht es, aber die Twitter-Löschroboter verstehen es nicht. Und auch nicht die Menschen, die löschen, von denen man oft hört, sie säßen in Pakistan oder dergleichen. Ihnen fehlt der Kontext.
Gut, es gibt ja diesen Film über Facebook, wo die Löscher in Manila sitzen.
Ja. Oder ja, vielleicht auch Philippinen. Ja. Jedenfalls sind es Leute, das merkt man auch an Löschprotesten, wo dann im Grunde das Profil wieder hergestellt wird. Es fehlt Leute, die Schwierigkeiten haben, den Kontext zu verstehen. Ja.
Letzte Frage zum Buch, bevor wir einsteigen in das Verhältnis von Wissenschaft und Politik. Wen wünschen Sie sich als Publikum? Wer sollte das Buch lesen?
Ja, also es ist eben kein Abdruck meiner Tweets. Es ist ein neu geschriebener literarischer Text, in den stellenweise meine Tweets so eingebettet sind. Und es richtet sich also nicht an eine Fangemeinde, die sowieso das alles weiß. Es richtet sich im Grunde an zwei Leute. Erstens Leute, die bis jetzt alles geglaubt haben, was man ihnen im Fernsehen erzählte. Und die jetzt skeptisch werden. Die können noch mal genau nachlesen. Ich nenne mal eine Stelle. Die können nachlesen, wie im Jahr 2020 Bundesgesundheitsminister Spahn sagte, wir brauchen unbedingt den Lockdown. Und damit haben wir tausende Menschenleben gerettet. Ende 2020 sagte er dann, wir werden einander verzeihen müssen, haben viele Fehler gemacht. Und es wird bestimmt keinen Lockdown mehr geben. Und dann wiederum einige Monate später, und das sieht man, weil der Text chronologisch geschrieben ist, beginnt der 7 Monate lange Lockdown mit Geschäfts-, Restaurants- und Fitnessclub-Schließungen, Ausgehverbot für Ehepaare, 15 Kilometer Radius und dergleichen. Man kann sich das nochmal ins Gedächtnis rufen. Also ich bekomme immer wieder Zuschriften, man habe das so krass alles nicht gesehen und vieles schon vergessen. Und mir selber ging das beim Schreiben des Buchs auch so. Also es ist eine Chronik, richtet sich vor allem an Leute, die sich erinnern wollen, was lernen wollen und auch vielleicht Leute, die bis jetzt schwanken, was sie richtig finden.
Gut, das war die eine Zielgruppe, also Leute, die jetzt Fragen stellen und nochmal nachlesen wollen. Ist dann zweite Zielgruppe, klingt jetzt eher nach Historikern, nach Menschen, die später mal fragen, was ist denn da passiert?
Ja, es hat die Funktion einer Chronik und das war auch die ursprüngliche Anregung gewesen, dass man das so als Dokument der Zeitgeschichte aufbewahren wollte. Und jetzt ist es eben analog. Es ist tausendfach verkauft. Bei einem elektronischen Medium, so fortschrittlich das ist, reicht ein falscher Knopfdruck und das Ganze ist weg.
Sie sind in den Leitmedien attackiert worden, auf Twitter natürlich, zum Teil auch von Kollegen aus der VWL, aus ihrer eigenen Disziplin, die Sie als brandgefährlich bezeichnet haben und die auf ihre Reputation als Forscher gezielt haben. Was macht das mit einem Professor, der 3 Jahrzehnte auf der Sonnenseite der Wissenschaft stand?
Das würde ich so nicht sehen. Ich mache eben Steuerwissenschaften und Steuern ist ein vermintes Gebiet.
Okay.
Und auch wenn ich vorher, sagen wir mal, bei Maybrit Illner oder Johannes B. Kerner in Talkshows saß oder wenn ich in der FAZ einen Meinungsbeitrag geschrieben habe, es gab immer Schläge. So ist eben Politik. Und als ich jetzt im April 2020 einen großen Artikel in der Welt platziert habe, dass Schweden im Grunde einen besseren Weg geht als wir, da wusste ich vorher genau, dass ich dafür Schläge bekomme. Die sind jetzt nur, sagen wir mal, weiter abgedruckt worden. Aber es gab immer Leute im Hintergrund, meist Unbekanntere aus der Kollegenschaft, die dann irgendwie gegen mich gestichelt haben. Unterschied ist im Grunde nur, diesmal wurde es abgedruckt.
Gut, man hat natürlich eine Außenseiterposition beim Euro, bei der Bankenrettung, überhaupt bei Staatsintervention in die Wirtschaft. Aber mir aus meiner eigenen Kollegenschaft kenne ich das ja auch, wenn plötzlich Angriffe direkt aus der Disziplin kommen, bei denen es nicht mehr nur um politische Kämpfe geht, sondern auch um die eigene Reputation, wo eigentlich die Wissenschaftlichkeit der eigenen Position angezweifelt wird. Das macht, glaube ich, nochmal einen Unterschied zu den üblichen politischen Kämpfen.
Ja, also das war eben die Stimmung im Mai 2020, als das passierte. Da hat der Tagesspiegel zwei weniger bekannte Kollegen ausgegraben, einer in den USA. Und die haben im Grunde als Volkswirte gesagt, was ich sagen würde, sei falsch. Und Volkswirte sollten sich zu diesen Fragen gar nicht äußern, was natürlich in sich widersprüchlich ist. Ne? Wenn sie der Meinung sind, Volkswirte hätten dazu nichts zu sagen, müssten sie auch selber schweigen. Und dann haben sie eben irgendwelche Geschichten erzählt, ich sei sowieso nicht bekannt und dergleichen. Aber das war mehr so ein Sticheln von unten. Also für mich, um auf Ihre Frage klar zu antworten, absolut bedeutungslos.
Okay, da frage ich nochmal anders. Fehlt Ihnen der ständige Kontakt zu denen, die in Ministerien, Parlamenten, Parteien über unser Leben bestimmen?
Also diesen Kontakt habe ich eng eigentlich nie gehabt. Und stellenweise habe ich ihn natürlich auch weiterhin. Also die Personen möchten nicht genannt werden.
Okay, ja.
Aber ich habe auch öfters jetzt mit einem amtierenden Minister telefoniert. Ich werde auch von Leitmedien immer wieder angerufen und befragt. Es sind im Moment die Leute vorsichtig, öffentlich zu sagen, dass sie das interessant und richtig finden, was ich sage. Weil eben insgesamt so eine Diffamierungsatmosphäre besteht. Aber ich fühle mich irgendwie nicht ausgegrenzt oder abgehängt.
Ich habe gelesen, dass Sie das Ohr von Angela Merkel gehabt hätten, bevor sie in die Große Koalition eingegangen ist. Und dass Sie Christian Wulff mehr oder weniger in seiner Zeit als Ministerpräsident beraten haben und da auch als Minister im Gespräch waren in Hannover. So kam ich auf die Idee, dass Sie im Prinzip ständig Kontakt gehabt haben, weil Sie jetzt meinten, Sie hätten das nie so.
Nein, also zum Beispiel mit Angela Merkel hatte ich eben sehr engen Kontakt gehabt, eine Zeit lang. Aber sie hatte eben in ihrer Zeit als Oppositionsführerin vollkommen andere Dinge angekündigt, ein ganz anderes Profil, Stichwort Leipziger Parteitagsbeschlüsse, als sie dann hinterher als Bundeskanzlerin umgesetzt hat. Und dann hatte sie für mich keine Verwendung mehr.
Okay, ja. Gut, im Lebenslauf auf Ihrer Webseite schreiben Sie ja, dass Sie durch diese Nähe zu Leuten wie Angela Merkel, Christian Wulff viel gelernt hätten über die Gesellschaft, Medien und Politik. Was sollten die Zuschauer darüber wissen? Wie funktioniert das große Spiel, an dem dann auch VWL-Professoren wie Stefan Homburg in bestimmten Momenten beteiligt sind?
Dazu könnte ich jetzt natürlich 10 Stunden was sagen. Vielleicht der wichtigste Punkt, den man auch kurz fassen kann, ist folgender. Im Zusammenhang mit der Corona-Krise, aber auch mit anderen Vorfällen vorne, denken sehr viele Menschen, das Ganze ist irgendwie super durchgeplant und ist irgendwie ein perfider Plan. Und aufgrund meiner Erfahrung würde ich es eher mit Bismarck und Helmut Schmidt halten, die beide sinngemäß dasselbe gesagt haben und sehr erfahrene, angesehene Staatsmänner waren. So, Bismarck hat mal gesagt, wenn Leute wüssten, wie Gesetze und Wurst gemacht würden, niemand könnte mehr ruhig schlafen. Und Helmut Schmidt hat gesagt, man darf die Dummheit von Regierungen keinesfalls unterschätzen. Und das ist eben meine persönliche Erfahrung. Ich habe ja primär Steuerwissenschaft gemacht. Und als ich noch junger Professor war, so mit 35, da dachte ich oft, wie können Steuergesetze eigentlich so schlecht sein? Also unabhängig von Werturteilen, einfach handwerklich, so unglaublich schlecht. Und dann wurde ich in diese politischen Beratungsgremien berufen, vor allem in die Föderalismuskommission, die das Grundgesetz, eine Grundgesetzänderung vorbereiten sollte. Und dann habe ich gesehen, wie viele Köche dort im Brei rühren, wie chaotisch das Ganze ist. Und ab da hatte ich die Haltung, dass die mit solchen Entscheidungsprozessen immerhin noch die Gesetzesqualität hinbekommen, ist schon erstaunlich. Sprich, ich glaube, vieles, was politisch passiert, beruht einfach auf Dummheit, Unfähigkeit und darauf, dass man politische Prozesse schlecht organisieren kann. Es gibt einfach zu viele Beteiligte.
Gut, Dummheit und Unfähigkeit führt ja dann zu Rekrutierungsfragen. Wer kommt in die Position, dann Gesetze machen zu können? Eigentlich wollte ich auch fragen, wie Sie noch ruhig schlafen können, wenn Sie denn wissen, wie Gesetze gemacht werden mit der Wurstfabrik. Das kennen ja viele, weil viele mal in Schüler- oder Studentenzeit in so einer Wurstfabrik gearbeitet haben, irgendwie fegen mussten und sowas. Und da weiß man dann, wie die Wurst zustande kommt. Aber Sie können noch ruhig schlafen, weil Sie sagen, es passiert zufällig, chaotisch, ungeplant.
Ich würde es nicht sagen. Ich würde schon sagen, es ist ein bisschen beunruhigend, wenn man reinschaut. Nur ich würde immer eher darauf tippen, dass irgendwas auf Unfähigkeit beruht, als darauf, dass es auf einem vollkommenen Plan beruht. Ja. Denn diese Matrix, wenn man das Wort verwenden kann, hat einfach zu viele Fehler. Also man hätte ja zum Beispiel im April 2020 einfach mal YouTube abschalten können. Ja, das hätte unglaublich was gebracht.
Machen afrikanische Potentaten, wenn der Wahlkampf ansteht, werden Digitalplattformen zugemacht mit der Begründung, es könnten Unruhen entstehen, die meine Wiederwahl gefährden.
Genau, passiert aber bei uns nicht. Und dass eben das Fernsehen und die Leitprintmedien im Grunde einseitig informiert haben in der Zeit, was inzwischen ja nicht mehr unbedingt so ist, das hätte eine Komplementierung durch die Sperrung von YouTube und sozialen Medien erfordert. Und das wäre technisch auch überhaupt kein Problem gewesen. Man hat es aber nicht gemacht. Man hat die Bedeutung dieser sozialen Medien nicht gesehen. Zum Beispiel eines Mediums wie dem, wo wir jetzt gerade sprechen.
Gut, das klingt fast nach dem DDR-Ideal, wo ja am Anfang in den 50ern diskutiert wurde, ob man nicht einfach einen Einheitslautsprecher in jede Wohnung bringt und nur ein Programm absendet und dann hätte man die Leute irgendwann schnell zum neuen Menschen gemacht und den Sozialismus sozusagen auf seinen Weg gebracht.
Also meine Westerfahrung ist ganz ähnlich. Als Konrad Adenauer, der frühere Bundeskanzler, starb, es gab damals nur 3 Fernsehprogramme, das erste, zweite und dritte, zeigten alle 3 parallel die Beerdigung, sodass niemand in Deutschland irgendwas anderes gucken konnte.
Gut, der Adenauer wollte ja auch selbst ein Fernsehen gründen, was dann nicht geklappt hat und zum ZDF führte.
Ja.
Klar, der hatte die Vorstellung, dass das sein Fernsehen ist.
Ja.
Ja klar, jetzt haben wir auch manchmal diese Parallelübertragung von irgendwelchen Krönungsmessen und Beerdigungen von irgendwelchen Blaublütern und so.
Aber heute nicht angeordnet, sondern es hat dieselbe ökonomische Logik wie, dass alle Radiosender ein ähnliches Programm haben. Es lohnt sich wirtschaftlich nicht, ein separates Programm zu haben, das zum Beispiel null Musik hat oder null Sprache.
Gut, klar, Ihr Bild von dem einen Kanal, der die richtigen Botschaften verbreitet, setzt natürlich ein anderes Politikbild voraus. Dann darf da kein Chaos passieren, dann dürfen nicht viele Köche im Brei rühren. Dann müsste das Wohl der Bevölkerung ja auch im Mittelpunkt stehen.
Nein, also ich habe da keine konstruktiven Vorschläge. Ich glaube, das Problem ist inhärent.
Ja.
Also man kann das nicht lösen.
Okay.
Ja, also das mit dem wohlwollenden Diktator funktioniert in der Theorie. Aber die Geschichte hat gezeigt, es mangelt nicht an Diktatoren, sondern am Wohlwollen. Und somit halte ich es mit diesem bekannten Spruch, dass die Demokratie, so wie wir sie haben, immer noch die beste Staatsform ist. Auch wenn sie mit sich bringt, dass es unheimlich viele Köche gibt.
Wer rührt noch in diesem Brei? Wir kommen gleich noch zu den Wissenschaftlern, wie Ihnen, die da mitrühren. Und die Politiker kennen wir. Wer rührt noch mit in diesem Brei?
Also sehr stark natürlich die Wirtschaft. Also die Wirtschaft ist ein immens wichtiger Akteur. Das ist uns, glaube ich, damals deutlich geworden bei der Bankenrettung. Also wie die Banken Druck ausgeübt haben. Ja, dass sie vom Steuerzahler gerettet werden, nachdem sie zu riskante Geschäfte gemacht haben. Sie haben die Gewinne jahrzehntelang privatisiert und wollten jetzt die Verluste sozialisieren. Im Grunde ein Unding, wenn man ordnungspolitisch denkt. Aber sie haben sich durchgesetzt. Und im Moment sehen wir eben, welchen immensen Einfluss die Pharmaindustrie auf die Geschehnisse hat. Also die Wirtschaft ist ein sehr, sehr wichtiger Akteur. Aber es gibt unendlich viele weitere. Es sind auch Gewerkschaften wichtig. Kirchen, die ganzen NGOs, wobei die NGOs aber oft verdeckte Agenten der Wirtschaft sind.
Oder der Parteien.
Oder der Parteien,
ja. Oder der Behörden selber, der Ministerien selber. Wenn man sich viele NGOs anguckt, die im Ausland arbeiten, sind das ja Vorfeldorganisationen des Außenministeriums, wo die selber nicht reingehen dürften mit ihren Diplomaten, sind dann NGOs am Werk.
Ja, genau.
Ja, viele fragen ja, weil Sie den Akteur Wirtschaft erwähnen, viele fragen ja, wie war es denn möglich, der Wirtschaft jenseits von Pharmaindustrie zu schaden mit den Corona-Maßnahmen, wenn denn doch die Wirtschaft das Ohr der Politik hat und in diesen Gesetzen und den Verordnungen mit herumrührt?
Naja, man hat ihr ja nicht so sehr geschadet. Also es sind ja unglaubliche Kompensationsbeträge geflossen, um die Betriebe ruhig zu halten. Und deshalb haben wir auch in den letzten 3 Jahren jetzt eine Staatsverschuldung erlebt, wie es sie nie vorher in Friedenszeiten gegeben hat. Das Ganze endet potenziell böse, Auf jeden Fall, aber auch wenn es gut ausgeht, muss diese Staatsschuld bedient werden von allen und nicht nur von denen, die die Gelder bekommen haben. Und auf die Art und Weise hat man den Protest der Wirtschaft im Grunde abgewendet.
Jetzt muss ich natürlich schon an dieser Stelle nachfragen, was potenziell böse ist. In den Alternativmedien auf Telegram-Kanälen werden ja düstere Szenarien entworfen, vom Euro-Crash über Enteignung via Lastenausgleich und ähnlichen Szenarien. Was kann potenziell böse für uns bedeuten?
Ja, also ich muss sagen, ich bin nicht auf Telegram, da geht es mir zu wild zu. Aber wenn man nochmal überlegt, jetzt der Maastricht-Vertrag, die ganzen Sicherungsmechanismen gegen übermäßige Inflation, gegen übermäßige Staatsverschuldung. Es ist seit dem Jahr 2008 alles Schritt für Schritt aus Kraft gesetzt worden. Die Staatsschulden sind nicht im Zaum geblieben, sondern haben sich immens erhöht. Das Ganze hat im Grunde nur so lange gehalten, weil gleichzeitig die Notenbank für eine Nullzinsumgebung gesorgt hat. In diesen Tagen sehen wir jetzt, dass diese Nullzinspolitik zu Ende ist. Und das wird viele Staaten in Schwierigkeiten bringen, allen voran Italien, Spanien, Griechenland, möglicherweise auch Frankreich oder am Ende
Türkei
uns. Türkei sowieso, aber ich bezog mich jetzt vor allem auf die Eurozone. Die Türkei ist ja nicht in der Eurozone. Bei der Türkei sieht man eben, wohin schuldfinanzierte Wohltaten führen. Das ist eine alte geschichtliche Erfahrung, also absolut nichts Neues, dass eine Regierung Zustimmung erkaufen kann, indem sie Ausgaben bewilligt, die nicht über ungeliebte Steuern finanziert werden, sondern über Verschuldung. Am extremsten eben in Deutschland im Ersten und Zweiten Weltkrieg. Diese Kriege hätten nicht ohne Staatsverschuldung finanziert werden können. Durch die Staatsverschuldung hielt man die Rüstungsmaschine und die Armeen am Laufen. Und in beiden Fällen wurde dann hinterher abgerechnet. Das muss diesmal nicht parallel so kommen, aber also wirtschaftlich bin ich im Moment sehr pessimistisch, muss ich einfach sagen.
Gut, wir hatten dann die Reichsmark und dann später den Währungsumtausch nach dem Zweiten Weltkrieg. Also beide Male wurde die Währung neu aufgelegt und der kleine Mann, die kleine Frau enteignet.
Ja, muss man so sagen. Ja. Also beim ersten Mal bei der Hyperinflation 1923 weitestgehend. Später, 1948, wurde dann immerhin so mit 1:5, 1:6 umgetauscht. Ja. Aber auch da galt, was man sich als Lebenswerk erspart hatte, war weitgehend weg.
Ja, selbst ich habe das ja selber erlebt am 1. Juli 1990. Es heißt zwar immer, dass große Teile der DDR-Vermögen 1:1 umgetauscht wurden, aber das war nur ein kleiner Teil. Für meine Familie mit kleinem Kind waren das damals 10.000 DDR-Mark. Alles andere hätte man 1:2 umgetauscht und auch da haben die Leute das Gefühl gehabt, enteignet zu werden.
Sie haben noch eine Runde mehr erlegt. Ja. Es gibt ja diesen Witz, dass ein 90-jähriger Dresdner inzwischen bei seiner sechsten Währung ist. Also beginnend von Mark über Rentenmark, Reichsmark, DDR-Mark, D-Mark hin zum Euro. Das heißt, eine Währung ist nicht so wie ein Haus fürs ganze Leben, sondern eher so wie ein Auto, das alle 10 Jahre gewechselt wird.
Aber Sie sind nicht sicher, dass der Dresdner, wenn er 100 wird, seine 7. Währung hat?
Ich würde es aber für wahrscheinlich halten. Okay. Also ich glaube nicht, dass das mit dem Euro so weiter funktionieren wird. Er wird jetzt im Moment natürlich politisch gestärkt, weil aufgrund des russischen Angriffskriegs die EU-Staaten zusammengerückt sind. Aber schon das geht ja im Moment wieder etwas auseinander.
Ja, Sie sind VWLer, deswegen kann ich Sie wahrscheinlich nicht fragen, was die kleine Familie tun kann, um sich auf diesen möglichen Euro-Crash vorzubereiten.
Also, ich habe darüber sehr gut bezahlte Vorträge nach 2008 gehalten.
Okay.
Wie kann man sein Geld retten?
Ja.
Und es waren einstündige Vorträge. Ich gebe jetzt nur die Quintessenz.
Okay, ja.
Es gibt nur zwei wirklich gute Lösungen. Alles andere ist Quatsch. Also alles, was so empfohlen wird, Gold, Grundstücke und so, ist
Bitcoin, Immobilien.
Bitcoin erst recht, ist alles gefährdet. Was hilft, ist echtes Auswandern. Und Übergang zu einer buddhistischen Lebensweise, bei der einem das Materielle nicht so wichtig ist.
Okay, ich dachte mal, man kauft teuren Whisky und lagert den ein, der dann der Währung sammelt.
Alles andere funktioniert nicht.
Okay.
Also, weil alles kann irgendwie enteignet werden. Mhm. Und um mal ein Beispiel zu bringen. Die Leute sagen, wir kaufen einfach Gold, das hält seinen Wert. Aber in den USA in 1930er Jahren, wurde ein Goldbesitzverbot eingeführt.
Ja, zum Teil gab es ja Goldhandelsverbote.
Daraufhin sagen, ja, aber es war ein Goldbesitzverbot. Ja. Also sie mussten ihr Gold bis auf eine geringe Restmenge abgeben. Mhm. Und zwar zu einem künstlich niedrigen Preis. Mhm. Darauf antworten die Leute dann, ja, ich würde es einfach verstecken. Nur, das war dann mit bis zu 10 Jahren bedroht. Mhm. Und genauso wie viele Leute vor schwerer Steuerhinterziehung zurückschrecken, zu Recht, sind dann auch die meisten vor dieser Art Verstoß gegen das Gesetz zurückgeschreckt. Folglich, es funktioniert letztlich nicht. Am gefährdetsten sind natürlich Nominaltitel wie Lebensversicherung, Riester- und Rürup-Renten, Sparbücher, Girokontenbestände. Mhm. Aber dass nur diese Leute am Schluss leiden und die Grund- und Goldbesitzer davonkommen, wird schon deshalb nicht funktionieren, weil die Politik dann wieder nach Solidarität ruft.
Ja, ja. Ich bin schon auf dem Weg zum Buddhismus, also insofern.
Ist das Beste.
Passt das schon. Wir waren ja bei dem Brei, in dem viele Köche unterwegs sind, Gesetze machen. Welchen Platz hat ein Berater aus der Wissenschaft in diesem politischen Geschäft? Hat man auf Sie gehört?
Also ich habe gelernt, es gibt zwei Arten von Beratung. Das eine ist institutionelle Beratung. Man ist in einem wissenschaftlichen Beirat oder dergleichen. Oder man wird zu Anhörungen im Bundestag gerufen. Oder man wird gebeten, einen Artikel in einem Leitmedium zu schreiben.
Gebeten von einem Ministerium, von einer Partei?
Nee, das ist dann das Leitmedium selber, aber Okay. Die sind ihrerseits gebeten worden.
Okay. Ja.
Sie sind übrigens nicht so aktiv, die Medien, wie eingeschätzt wird. Der primäre Akteur ist die Politik. Hm. Und die Politik kann dadurch, dass sie die Wissenschaftler auswählt, das Ergebnis weitgehend steuern. Hm. Sprich, wenn man sich jetzt zum Beispiel aktuell diesen Expertenrat anguckt, diesen Corona-Expertenrat, da sitzt kein Querschnitt der Wissenschaft, sondern es sitzen die Leute drin, die sich in den vergangenen 2 Jahren am härtesten geäußert hatten. Die also im Grunde so eine Art Shanghai-Politik wollen, no Covid. Mit tausenden Zitaten kann man sie nachlesen. Wir müssen auf Nullfälle runterkommen, es darf keine Infektionen mehr geben.
Also
Hätte die Politik gesagt, wir nehmen als Expertenrat Professor Bhakti, Dr. Wodak und Dr. Pürner, um mal 3 Beispiele zu nehmen. Die Ratschläge wären vollkommen anders.
Ja, oder Ulrike Kämmerer, Christoph Kubat. Ulrike Kämmerer,
genau.
Ja. Ja, so habe ich das auch in dem Buch gelesen von Christoph Lüttke und Michael Esfeld, die aus der Philosophie eher kommen.
Ja.
Dieses Buch heißt, glaube ich, Und die Freiheit, 21 erschienen. Die schreiben von diesem Wissenschaftspolitikverhältnis, beschreiben das so, wie sie es jetzt geschildert haben. Wissenschaft wird ausgesucht, Wissenschaftler werden ausgesucht und alle, die potenziell in Frage kämen, als Gegenstimmen werden diskreditiert. Es wird ein Bild von Wissenschaft gezeichnet, was auf Einheit, Konsens hinausläuft, um die Stimmen, die man dann ausgesucht hat, auch legitimieren zu können.
Es wird normalerweise, nicht bei Corona, aber normalerweise dadurch moderiert, dieses Problem, also abgeschwächt, dass ja alle Parteien Wissenschaftler benennen können. Also ich bin gerne von der Union und der FDP benannt worden, wenn es um Steuerfragen ging. Und SPD und Grüne haben dann Kollegen mit anderem Profil genommen, also zum Beispiel Marxisten und dergleichen. Und dadurch ergab sich dann in der Berichterstattung so ein ausgewogenes Bild, könnte man das nennen, oder auch False Balance, dass eben dies und jenes gesagt wurde. Aber die Politik macht eben, indem sie Wissenschaftler auswählt, einen Kampf um die Deutungshoheit. Wenn zum Beispiel die Regierung eine grundlegende Steuerreform vorlegt, dann findet eine öffentliche Anhörung statt. Da sind dann vielleicht 40 Sachverständige, 100 Journalisten. Mhm. Und am nächsten Tag lautet die Schlagzeile, Experten begrüßen Steuerreform oder auch Experten zerreißen Steuerreform. Mhm. Und die Politik versucht, was ja auch gut verständlich ist, diese Überschrift zu beeinflussen, indem sie die richtigen, in ihrem Sinne richtigen Experten auswählt.
Dann haben Sie diesen Teil Ihres Berufs Politikberatung gemacht, um Deutungshoheit zu erlangen, mit ihren Positionen möglicherweise in Verordnungen und Gesetzen sich wiederzufinden?
Also ich muss ja sagen, am Anfang habe ich ja das Spiel gar nicht so geschaut. Ja, ja. Ja. Und ich bin also eingeladen worden in den Bundestag, damals noch in Bonn. Das fand ich sehr ehrenvoll. Ich habe jahrelang gebraucht, um zu verstehen, wie es funktioniert. Und danach habe ich also umgeschaltet auf individuelle Politikberatung. Das ist was völlig anderes. Individuelle Politikberatung bedeutet, ein Politiker versteht einen schwierigen Sachverhalt nicht und ruft einen an, mal vorbeizukommen und den zu erklären, ohne dass Dritte dabei sind. Ja. Das hatte ich sehr oft. Das kommt nie in die Zeitung, weil ich auch immer geschwiegen habe. Und mit dieser Art Politikberatung kann man als Wissenschaftler den Gang der Dinge verändern, während man bei der institutionellen Politikberatung mehr oder weniger instrumentalisiert wird.
Haben Sie ein Beispiel, wo Sie mal das Gefühl hatten, da bin ich erhört worden, da hatte ich Einfluss?
Ja, also wird nur keinem was sagen, also bei der Körperschaftssteuerreform.
Das klingt so nach Spezialwissen.
Ja. Und also ich glaube schon, dass man als Wissenschaftler etwas erreichen kann, nur ist man eben einer von 1000 Köchen. Ja. Und man wird nie als Wissenschaftler sagen können, weil sie eben danach fragten, dieses Gesetz gibt es jetzt, weil ich so toll bin. Ja. Sondern man kann nur millimeterweise die Dinge verändern.
Wenn ich Ihr Bild nochmal aufnehme von den Parteien, die sich jeweils Wissenschaftler aussuchen, die ihre Position vertreten in diesem Deutungskampf, dann scheint mir das eigentliche Problem zu sein, dass es heute bei vielen großen Fragen unter den 5 Parteien, die den Staat für sich genommen haben, dass es da Einigkeit gibt.
Ja, zumindest stimmt das eben bei Corona. Also das erste Problem, würde ich sagen, war die ewig lange Große Koalition. Die hat schon den Meinungskorridor etwas verengt. Aber dann besonders schlimm war es bei Corona, wo sich ja von Grünen bis zur CSU alle Politiker in immer größerer Radikalität hineingesteigert haben. Und im Grunde nur die AfD dagegen gehalten hat. Anfangs aber auch nicht. Aber dann 2 Jahre lang war die AfD, die aber einen geringen politischen Einfluss hat und nirgends an der Regierung beteiligt ist, war die AfD die einzige, die dagegen gehalten hat. Es haben sich dann neue Parteien gegründet, sozusagen als Ventil, wie die Basispartei. Aber sie haben auch keinen Einfluss gewonnen.
Klar, als Wissenschaftler muss man sich ja immer fragen, nehme ich eine Einladung der AfD-Bundestagsfraktion zum Beispiel an?
Ja.
Als Sachverständiger in einem Ausschuss oder auch nur in dem Gremium, was Sie selber da haben.
Ja. Also man wird sofort, wenn man es macht, diffamiert. Ja. Ich habe es trotzdem gemacht, habe mal da vorgetragen. Das kommt dann auch sofort in Wikipedia-Artikel. Ja. Ich habe mehrere Dutzend Vorträge gemacht für SPD, Union und FDP. Kein einziger wird da in meiner Biografie erwähnt. Es geht immer nur darum, einen zu framen. Ich war ja immer parteilos, aber die Wikipedia, die framet einen dann als Anhänger oder sogar Mitglied einer bestimmten Partei.
Gut, das hat wahrscheinlich mit der Euro-Kritik zu tun und mit der frühen AfD, die ja wirtschaftswissenschaftlich orientiert war.
Ja.
Möglicherweise kommt man da automatisch darauf, dass jemand wie Sie da eine gewisse Nähe entwickelt hat.
Ja. Nee, ich hatte auch für die mal auf dem Parteitag einen Vortrag gehalten über vernünftige Steuerkonzepte.
Das war 2015 oder so lange her. Ne?
Ja, ja. Vor 2000 Leuten. Das wurde in 2 Säle parallel übertragen. Genauso habe ich eben für die Union, aber auch sehr oft für die SPD solche Vorträge gehalten. Aber das wird nicht erwähnt.
Ja, im Buch erwähnen Sie ja einen runden Tisch in Dresden vom Juni 2020, an dem Sie gesessen haben mit Petra Köpping, Sozialministerin in Sachsen, und Michael Kretschmer, dem Ministerpräsidenten. Erwähne ich hier, weil nicht jeder die sächsische Landespolitik kennt. Und auf der anderen Seite, auf Ihrer Seite, saßen Martin Hardic, Susharit Bhakti und Karina Reiß. Haben Sie damals das Gefühl gehabt, noch was bewegen zu können, diese Landesregierung zu erreichen?
Auf jeden Fall. Also das war Juni 2020. Und da war der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer ja auf Demonstranten zugegangen und hatte mit denen ohne Maske gesprochen.
Ja, im Mai gibt es ja die Bilder von.
Ja.
Und das war ja sein Politikstil. Er hat ja auch gegrillt im Wahlkampf, um mit den Leuten ins Gespräch zu kommen.
Ja, er hat eben auch, sagen wir mal, also er ist schon offener als andere und bürgernäher. Und er hat uns dann eingeladen zu einem vertraulichen Gespräch. Das war so eine individuelle Politikberatung. Und von ihr hätte ich Ihnen auch nie etwas erzählt. Aber ich kann jetzt drüber reden, weil es ja geleakt wurde. Und
ja, ich habe es bei Petz Ansichten, bei Peter Frey im Blog gesehen. Der hat da relativ ausführlich drüber berichtet.
Ja.
Und dann die Frage gestellt, warum ist das, was da hoffnungsvoll begonnen hat, dann doch relativ schnell wieder begraben worden?
Ja, also Herr Kretschmer war im Juni, also bis zum Herbst 2020, sehr offen. Und dann kam ja der nächste Lockdown, dieser 7-Monats-Lockdown. Und da ist dann speziell gegen ihn sehr Stimmung gemacht worden, mit dem unsinnigen Argument, dass die nicht altersbereinigten Sterbezahlen in seinem Bundesland höher seien. Damit hat vor allem die Bundeskanzlerin Merkel ihn platt gemacht. Mhm. Ihn und auch den Ministerpräsidenten Ramelow.
Ja, Thüringen, ja.
Ja, Thüringen, also entgegengesetzte politische Partei, Linkspartei statt CDU. Aber beide hatten sich am Anfang gemäßigt gezeigt, aber sind dann derart diffamiert worden, so als seien sie persönlich selber schuld an Todesfällen. Mhm. Wenn man jetzt im Nachhinein guckt, zum Beispiel wenn man heute die RKI-Seite aufschlägt, dann sieht man, Sachsen und Thüringen sind die beiden Bundesländer mit den mit Abstand geringsten Infektionszahlen. Die sind beim RKI nur dunkelrot, während das andere schon tiefrot, violett oder lila gezeichnet ist.
Gut, man sieht auf diesen Karten ja diese Ost-West-Trennung. Meine These wäre ja immer, dass man im Osten eine geringere Fallhöhe hat, weniger zu verlieren hat und deshalb sich gar nicht so oft testen geht.
Nee, würde ich anders sagen. Also man muss einfach mal dann international sich das anschauen. Und dann sieht man die verschiedenen Wellen, die ja im Grunde reine Imaginationen sind, wie andere Erkältungswellen auch, die ziehen eben in Europa von Westen nach Osten und dann wieder von Osten nach Westen. Und diesmal im Moment zieht es von Westen nach Osten. Es hatte da in Portugal und so angefangen. Ja, ja. Jetzt ist es in den westlichen Bundesländern. Im Grunde muss man für die Propaganda immer nur den richtigen Moment abwarten. Im Moment sehen Sie in keinem Leitmedium, ach, Thüringen und Sachsen stehen aber super da. Ich sage Ihnen voraus, in 2-3 Wochen werden die Zahlen im Osten höher sein. Und dann wird es heißen, ja, das liegt da am AfD-Anteil.
Ja, klar, haben wir wieder die Korrelation, die AfD-Wähler und so weiter, die schützen sich nicht. Klar, es gab damals auch die Bilder aus Zittau mit den Särgen, wo es um relativ normale Dinge geht, Bestattung in Tschechien und solche Dinge, die dann da hochgejatzt wurden, um die sächsische Politik angreifen zu können.
Ja.
Hat jemand aus der großen Politik oder aus den Behörden auf ihre Tweets reagiert? Gab es wenigstens unter der Hand Zustimmung?
Ja, ich habe auch. Also ich habe ja eben gesagt, ich bin immer sehr diskret, weil anders funktioniert es nicht. Mhm. Also wenn jemand individuell beraten werden will, würde ich nie den Namen sagen. Mhm. Es gibt auch zum Beispiel Bundesminister, die meine Follower sind. Mhm. Und sich genau angucken, was ich da mache. Hm. Es steht ja jedem frei, bei mir Follower zu werden. Hm. Und so Leute wie Herr Drosten, die sind nicht meine Follower, haben mich sogar geblockt, damit ich nicht mit denen interagiere. Ja, also im Grunde diese ganze Virologensekte hat mich komplett rausgeblockt. Aber wenn jemand sich als mein Follower einträgt, dann hält er das schon für zumindest potenziell interessant und will, dass meine Tweets ihm angezeigt werden. Hm. Und das wird jetzt im Zeitablauf natürlich immer stärker, denn die Widersprüche der Politik werden immer offenbarer. Und die Politiker müssen langsam umsteuern, das wissen sie. Es haben eben zu viele andere Länder umgesteuert. Neulich sah ich ja einen sehr interessanten Blog mit einer These, die jetzt nicht von mir stammt, aber ich fand sie so faszinierend. Es stand dort, dass das ausgehend von Herrn Söder jetzt in Deutschland so ein Konsens in der Politik besteht, der aber nicht offen ausgesprochen wird, dass man Masken beibehält, um die Hysteriker, die man selber in der Bevölkerung erzeugt hat, zufriedenzustellen und sonst nichts mehr machen.
Ja, ich habe das bei Ihnen gesehen und fand das auch sofort plausibel und hat mir nochmal einen anderen Blick auf die Funktionsweise von Politik gegeben, weil man sich fragt, warum an den Masken festgehalten wird. Klar, man will einfach die Überängstlichen nicht verlieren als Klientel bei Wahlen und so.
Ja. Ja. Und diese Überängstlichen, die hat man eben mit seiner irreführenden Medienberichterstattung und seinen irreführenden Statements vor der Kamera selber geschaffen. Da ist jetzt schwer rauszukommen.
Ja, ist bitter, dass wir alle drunter leiden müssen.
Ja.
Im Buch schreiben Sie, dass das Versagen der Wissenschaft in der Corona-Krise noch bestürzender gewesen sei als das Versagen der Politik. Was läuft falsch an den deutschen Universitäten?
Ach, das kann man alles überhaupt nicht aufzählen. Nächste Frage bitte.
Gut, Sie haben es ja gerade auch schon geschafft, Ihren einstündigen Vortrag auf zwei Schlagworte zu verdichten. Ja,
also die Universitäten, aber nicht nur die deutschen, sondern im Grunde alle, die im Bologna-Prozess drin sind, klinken sich im Grunde als Motoren des Fortschritts und der Innovation aus und sind bürokratisierte Monster geworden. Also als ich in Köln mein Studium aufnahm, hatte die Universität zu Köln ungefähr 25.000, 30.000 Studenten. Sie wurde geleitet von einem Rektor, der wurde auf ein Jahr gewählt, ohne Wiederwahl. Dann kam der nächste. Später kamen die Präsidenten mit langen Amtszeiten. Inzwischen haben wir riesige Präsidien mit 5, 6 Personen, teils hauptamtlich, teils nebenamtlich. Die produzieren jede Menge Papier jeden Tag, das die Forscher von der Arbeit abhält. Aber vielleicht ist es auch gar nicht so eine neue Erscheinung. Wenn man mal überlegt, welche Wissenschaftler waren denn in der Geschichte besonders innovativ? Da fallen mir folgende Namen ein. Galilei, Darwin, der junge Einstein.
Leute, die außerhalb von Universitäten waren.
Genau. Ich würde auch noch aus meiner Wissenschaft, das ist der, den ich seit meiner Studentenzeit am stärksten bewundere, er ist aber nicht so bekannt, David Ricardo dazu nehmen. Der hat an der Börse viel Geld gemacht, hat sich mit Ende 20 zur Ruhe gesetzt, ein Landgut gekauft, einen Parlamentssitz dazu gekauft, das ging damals noch in England, und hat daraufhin ausschließlich sein Leben der volkswirtschaftlichen Forschung gewidmet. Von ihm ist eines der besten VWL-Bücher, die jemals geschrieben wurden. Und es scheint, dass Leute außerhalb der Universitäten Größeres leisten können. Es war immer für mich ein Vorbild, leider nicht machbar, weil ich nicht geerbt habe und deshalb immer darauf angewiesen war, Geld zu verdienen. Also die Universität setzt eben ihre Wissenschaftler stark unter Zwänge, aber in letzten Jahren ist das im Zusammenhang mit Corona total explodiert im Grunde.
Ja, ist in meiner Disziplin eigentlich auch so. Die großen Werke der frühen Sozialwissenschaftler sind von Privatgelehrten gemacht worden. Und Max Weber, der eine Weile dann mal an der Universität lernen musste, ist verzweifelt an dem Zwang, jede Woche eine Vorlesung und ein Seminar zu machen. Damals war ja die Lehrlast, das Lehrdeputat noch nicht so hoch wie heute. Aber selbst an dieser kleinen Lehrlast ist er so verzweifelt, dass er nicht mehr schreiben konnte. Also scheint dieser Zwang, der aus der Institution wächst, Kreativität zu bremsen.
In früheren Zeiten, da gibt es ja diese schöne Geschichte von Schopenhauer, war es noch freier. Da soll mal an der Vorlesungstür der Zettel gegangen haben, die Vorlesung von Professor Schopenhauer fällt heute aus, weil Professor Schopenhauer nicht mit dem Denken fertig geworden ist. Das könnte man heute ohne Disziplinarverfahren fürchten zu müssen nicht mehr machen. Das wissen Sie genauso wie ich.
Ja, ist wichtig, dass man immer in jedem Seminar da ist. Der Inhalt ist egal. Hauptsache man war da.
Ja.
Wir haben ja über Bologna gesprochen. Ist das also für Sie der Hauptpunkt, diese Bürokratisierung?
Nein, ich habe ja eben auch geschildert parallel die Entwicklung von einer Einrektor-Universität zu Monster-Präsidien und im Grunde einem eigenen Markt für Präsidenten, die es inzwischen gibt. Also wenn ein Uni X nicht mehr wiederwählt, dann wird man Präsident an Uni Y.
Gut, man ist dann raus aus der Disziplin. Mein Rektor, der ja aus ihrer Disziplin kommt, ist 2000 das erste Mal ins Amt gekommen und der wird 25 immer noch im Amt sein. Aber der kann ja auch nicht mehr zurück in seine Disziplin, weil er den Anschluss verloren hat.
Ja, genau. Das ist der Punkt. Nach einem Jahr können sie es noch schaffen. Das war wohl damals die Logik. Schon nach 5, 6 Jahren sind sie in jeder Wissenschaft draußen.
Ja.
Deshalb einer meiner Querdenker-Kollegen sozusagen im allgemeinen Sinn, Bruno Frey, der hat neulich laut nachgedacht, ob man jungen, talentierten Leuten eigentlich noch raten sollte, die Uni zu besuchen. oder ob es nicht neue Institutionen geben müsse außerhalb der Unis, wo die wirklich sehr smarten, sehr kreativen Leute dann untergebracht werden. Sowas entwickelt sich erst Form privater Institutionen. Fand das im Grunde schockierend, denn zu meiner Zeit hätte man immer gesagt, wenn jemand besonders begabt ist, dann sollte er unbedingt studieren. Heute würde ich das so nicht mehr unterschreiben und empfehlen.
Gut, eine Folge der Bologna-Reform ist ja auch die Konzentration auf ein einzelnes Fach, auf eine einzelne, sehr schmale Disziplin. Die ganze Breite der Universität bleibt den jungen Leuten verborgen, weil sie gar nicht mehr die Möglichkeit haben zu wechseln, im Laufe ihres Studiums auch Interessen einfach mal zu ändern, wenn man vom ersten Tag an in so einer Prüfungsmaschine drinsteckt und eigentlich, so läuft das bei den meisten meiner Kollegen, mit Ankreuzklausuren traktiert wird. Also alternativlose Wahrheiten hat, die man einfach nur auswendig lernen muss und wiedergeben, indem man das Kreuz an der richtigen Stelle machen.
Ja. Das war ursprünglich ja nur im Studiengang Medizin so, aber auch ich habe einen jahrzehntelangen Abwehrkampf gegen die Multiple-Choice-Klausuren geführt. Sie sind einfach aus Prüfersicht viel effizienter. Wenn das System gut eingespielt ist, kann man eine Hilfskraft an einen Laserscanner setzen und muss nicht mehr die Texte lesen. Aber es ist natürlich eine unglaubliche Entartung gegenüber dem alten Stil. Ich hatte noch 5-stündige Examensklausuren, die dann auch von den Professoren persönlich gelesen wurden.
Ja, mit der Hand zu schreiben, das war, ich bin 2002 berufen worden und habe die ersten Jahre 4-stündige Klausuren, die mit der Hand geschrieben wurden, korrigieren, bewerten müssen. Das war immer so eine Woche harter Kampf.
Ja, je nach Handschrift auf jeden Fall.
Ja, und ich mache auch nicht diese Multiple-Choice-Klausuren, aber die Kollegen, die das machen, legen das Blatt einfach in den Scanner und dann haben sie die Note am Ende.
Ja.
Wir haben ja schon über die Hofgelehrten gesprochen, über die Leute, die von der Politik benutzt werden, um ihren jeweiligen Kurs zu legitimieren. Was antworten Sie Leuten, die sagen, viel schwieriger, viel schlimmer als diese paar Figuren, die wir in der Öffentlichkeit sehen, ist die schweigende Mehrheit, die an den Universitäten Maskenpflicht durchgesetzt hat, Zugangsregeln exekutiert hat und sich im Zweifel dann noch von kritischen Kollegen distanziert hat, wie das ja bei Ihnen im Mai 20 auch passiert ist.
Ja, also ich habe es ehrlich gesagt noch immer nicht verarbeitet, was da an den Universitäten passiert, weil wir haben jetzt gesprochen über Bologna-Prozess, Professionalisierung der Präsidien und so, aber nichtsdestotrotz hätte ich ja bis zum Schluss geglaubt, dass Wissenschaftler, Professoren eigentlich rationaler mit Problemen umgehen. Und wir sehen, also ich will es mal so sagen, wenn man irgendwelche klinischen Zahlen sich anguckt, also keine Tests, wie es sie nie gegeben hat, sondern klinische Zahlen.
Zum Beispiel Bettenbelegung.
Wie viele Menschen werden krank in Deutschland? Wie viele sterben in Deutschland? Wie stark sind die Betten ausgelastet? Nirgends sehen Sie was von Corona. Und das muss sich erstmal herumsprechen, aber jetzt nach 2,5 Jahren muss sich das doch herumgesprochen haben. Und es ist vollkommen unbegreiflich für mich, dass die Universitäten jetzt praktisch von Wahrheit und Wissenschaft in dieser Frage komplett umgeschaltet haben auf Religion. Denn anders kann man es nicht mehr sagen. Also wenn man als Unipräsident die ungeimpften Studenten von Vorlesungen ausschließt, wie das ja im letzten Winter massenhaft passiert ist, dann frönt man einfach einer Religion. Das hat nichts mehr mit Sachbezogenheit zu tun. Also eine Studentin hat mich sogar angesprochen, die an einer schweren Krankheit leidet, Multiple Sklerose, was ja eine Autoimmunerkrankung ist. Und sie hat mir verzweifelt geschildert, sie bekommt keine Bescheinigung, dass sie nicht geimpft werden kann. Und weil an der Uni dieses 2G-Regime galt, konnte sie dann nicht mehr weiter studieren.
Also Sie waren ja 30 Jahre im System drin, haben wahrscheinlich eine Idee, warum sich Wissenschaft zur Religion entwickeln konnte.
Nee, seit 20 Jahren hatte ich zur Erheiterung meiner Studenten und Assistenten folgenden Spruch gemacht. Wenn ich die Wahl hätte zwischen einer Regierung aus 5 Professoren, die ich nicht kenne, und 5 Handwerkern, die ich nicht kenne, ich würde auf jeden Fall die Handwerker nehmen. Weil es gibt in unserem Beruf zu viele exaltierte Leute, zu viele, die einfach anfällig sind für Ideologien und die auch im Grunde lebensunfähig sind und richtige Probleme nicht gebacken bekommen. Handwerker sind viel realistischer und deshalb ist es auch kein Zufall, dass bei der Normalbevölkerung die Angst vor Corona viel geringer ist als bei den hochmögenden Akademikern von Universitäten bis hin zu Gerichten und Ministerien.
Das führt ja wieder zu Ausfallmechanismen für einen bestimmten Beruf. Wenn Ihre These stimmt, dann sind offenbar die Rekrutierungskriterien falsch, weil sie einen bestimmten Menschentyp auf Professuren bringen und andersherum ins Handwerk andere Menschentypen bringen. Man könnte natürlich auch noch sagen, der Wissenschaftler ist so spezialisiert auf seinen kleinen Gegenstand, der Handwerker muss einfach mit vielen verschiedenen Dingen klarkommen. Er muss Material bearbeiten, muss sich mit Aufträgen auskennen, muss rechnen können, muss Leute anleiten können, muss mit seinen Kunden irgendwie klarkommen. Ja. Der hat einfach ein viel breiteres Wissensspektrum als ein sehr spezialisierter Fachmensch.
Also der prinzipielle Unterschied ist, wenn wir einen selbstständigen Installateur, Meister oder Elektromeister nehmen, er lebt von Geld, das er jeden Tag am Markt neu verdienen muss. Hm. Als Wissenschaftler muss man es nur einmal geschafft haben. Man muss einen Hit gehabt haben, normalerweise so mit Mitte bis Ende 30, dass man es geschafft hat, auf eine Professur auf Lebenszeit berufen zu werden. Aber da gibt es noch einen zweiten Aspekt. Auch die Auswahlkriterien für Professoren haben sich im Zeitablauf eben unglaublich geändert. Und es ist so schlimm geworden, als ich nach Hannover berufen wurde.
97 zur Erinnerung, ja.
1997 gab es eine Berufungskommission mit 5 Personen. 3 Professoren, ein Assistent, ein Student. Die saßen zusammen und wählten dann aus, wer wird neu berufen. Heute haben Sie Berufungskommissionen von typischerweise 10 bis 20 Personen. Und der Clou dabei ist, dass alle, die vom Fach was verstehen, wegen Befangenheit ausgeschlossen werden. Man muss nur einem Kandidaten mal über den Weg gelaufen sein, mit dem zusammen publiziert haben. Sofort ist man befangen und geht raus. Und dann sitzen am Schluss noch ein Dutzend Leute, die das Fach nicht kennen. Und die entscheiden dann, wer die Lebenszeitprofessur bekommt. Das ist natürlich auch einmalig im Grunde. Und nicht in USA üblich, wo man Privatuniversitäten hat.
Gut, wir haben mittlerweile auch in Deutschland wieder Findungskommissionen, wo dieses Berufungsverfahren ausgehebelt wird. Haben wir jetzt in Bayern erlebt, da wurden ja 100 KI-Professuren verschenkt von der Landesregierung. Ja. Und da lief ein Findungsverfahren, wo also an allen Gremien vorbei einfach Kandidaten auf Lebenszeitprofessuren gehoben wurden.
Ja.
Wahrscheinlich ist das schon eine Reaktion auf den Unmut, den es mit diesen Verfahren gibt.
Ja.
Auf Ihrer Website schreiben Sie, dass Sie nie ein Amt angestrebt hätten, weil Sie vom Typ her Wissenschaftler seien.
Ja.
Was macht diesen Typ Wissenschaftler aus? Wie sollte ein Wissenschaftler Ihrer Meinung nach sein?
Ach so, nee, also das sind zwei verschiedene Fragen, die ich gerne auseinanderhalte. Also ich würde sagen, was einen Wissenschaftler ausmacht, ist Lernbegierde und Innovationsfreudigkeit. Oder umgangssprachlich ausgedrückt, für mich ist ein guter Tag, wenn ich abends klüger bin, als ich morgens war.
Ja, der Satz hat mir sehr gut gefallen. Der steht auch im Buch drin. Habe ich mir sofort überlegt, genau, das treibt mich eigentlich auch an.
Ja, ja. Und um das hinzubekommen, ist ein Tagesablauf folgendermaßen zu strukturieren. Man muss vor allem viel lesen, zuhören, recherchieren. Dann ist man abends klüger als morgens. Die meisten Menschen machen sich keine Vorstellung davon, wie ein normales Politikerleben aussieht. Also es ist weitgehend fremdbestimmt. Man bekommt von seinem Stab gesagt, welche Termine anstehen. Dann steigt man morgen ins Auto, fährt übers Land hin zum 25-jährigen Jubiläum der Freiwilligen Feuerwehr, noch sowas, hält da eine Rede, macht Shake Hands und so geht das einen Großteil des Tages. Und man hat nicht die Freiheit zu sagen, ich mag das nicht, ich will rein inhaltlich in meinem Ministerium arbeiten. Sondern um seinen Platz zu verteidigen, muss man eben ständig Verbindungen schaffen.
Marionette des Apparats letztlich.
Genau, also viele Ministerien, das ist ja bekannt, sagen, uns ist egal und wer unter uns Minister ist.
Ja.
Und die meisten Leute draußen auf dem Land, die wissen nicht, dass die eigentlichen Macher der Ministerien die Staatssekretäre sind. Mhm. Ein Staatssekretär, der ist einen Großteil der Zeit im Haus und leitet das. Und der Minister, der hat viel zu viele repräsentative Pflichten. Außerdem ist er oft eben Laie. Ne? Man wird eben Gesundheitsminister oder Außenminister oder irgendwas, ohne dafür besonders qualifiziert zu sein.
Erleben wir jetzt ja gerade.
Und hat unter sich einen Apparat von 1000 Leuten, die sich das ganze Leben professionell mit den Fragen beschäftigen, die einem auch sehr gefährlich werden können. Man kann natürlich sagen, ich bin Minister und lege auf den Rat meines Stabs keinen Wert. Hm. Aber dann können die einen ins Messer laufen lassen. Wenn man dann was falsch macht, gibt es von unten Tipp an die Presse und dann ist man erledigt.
Wir waren ja beim Wissenschaftsideal. Jetzt haben Sie Ihren Arbeitsalltag, den idealen Arbeitsalltag geschildert. Ja. Lesen, um abends mehr zu wissen als morgens. Es ist ja mehr. Dazu gehört Lehre, Publikationen in irgendwelchen US-Zeitschriften, ja, öffentliche Auftritte, wenn Sie es gewichten müssten. Was war für Sie am wichtigsten in diesen 30 Jahren?
Also ich habe immer Forschung im Sinne von Lesen und selber was schreiben und Lehre. Die beiden habe ich geschätzt und dieses Konferenz-Business habe ich nicht geschätzt. Hm. Ist einfach nicht mein Ding. Also ich reise auch ungern, muss ich sagen, oder selten. Fand immer den Satz von Immanuel Kant so faszinierend, der gefragt wurde, warum er nicht mal aus Königsberg rausgeht. Und dann hat er gesagt, ach, hier gibt es auch so viel Interessantes zu sehen.
Ja, zur Erklärung für die das Konferenzbusiness nicht kennen, in meiner Disziplin sind das große Hotels mit fensterlosen Räumen, in denen man 12 Minuten Vorträge vor 20 Leuten hält, die irgendwie wichtig zu sein scheinen.
Ja, ja. Und es ist leider Karriere notwendig. Also erst auf den Konferenzen lernt man Menschen kennen, die Herausgeber von Zeitschriften sind oder Gutachter. Die muss man kennen, um in die Zeitschriften reinzukommen. Wenn man in die Zeitschriften nicht reinkommt, wird man nach den Spielregeln auch nicht Professor auf Lebenszeit. Hm. Insofern habe ich das in meinen jüngeren Jahren stärker gemacht und später habe ich mir den Luxus gegönnt, mich eben auf Forschung und Lehre zu konzentrieren. Lehre habe ich immer gerne gemacht.
Was ziehen Sie aus Lehre?
Ja, Lehre also ist allein deshalb faszinierend, weil man jedes Jahr älter wird und die Leute immer gleich alt bleiben. Das heißt, der Abstand wird immer größer. Als ich Jungprofessor war, also mit Ende 20, Anfang 30, konnte ich zum Beispiel noch irgendwie Anspielungen auf irgendwelche Filme oder Bands machen. Und die oft jenseits Mitte 20-jährigen Studenten verstanden gut, was ich meinte. Das musste ich mir später komplett abgewöhnen. Also an der Lehre ist schön, man hat da junge Leute, die sehr offen sind. Bei mir waren die auch immer absolut ruhig. Ich habe nie Disziplinprobleme gehabt, nie Krawall. Und es ist einfach gutes Gefühl, dass man denen was beibringt. Also ich hatte auch Studenten, die waren im Grunde 4-5 Jahre bei mir, dann auch als Hilfskräfte, haben danach noch 4 Jahre promoviert, also ungefähr ein Drittel ihres Lebens dann bei mir zugebracht und habe dann von denen teilweise tolle Resonanz bekommen. Also eine Mitarbeiterin, die ist jetzt ganz oben in einem Konzern. Und die sagte mal so als Nebenbemerkung, also so richtig denken habe ich eigentlich erst bei Ihnen gelernt. Und das ist dann ein schönes Erfolgserlebnis, auch wenn man immer gute Noten bekommt von den Studenten. Mhm. Das ist schon angenehm. Aber es gibt ja auch Professoren, die nicht so gerne lehren, aber ich habe das immer geliebt.
Ja, viele Langzeitbeobachter klagen ja, dass sich nicht nur der Altersunterschied ändert, sondern dass sich auch die Mentalität verändert habe und die neue Generation beflissen sei, gar nicht mehr an diesem Denken, wie Sie es gerade genannt haben, interessiert wären.
Also, da muss man, glaube ich, vorsichtig sein. Man sieht ja schon bei Sokrates diese Beschwerden über die junge Generation, dass sie nichts mehr drauf hat. Ich glaube, es ist eher ein Denkfehler. Jede Generation hat eben neue Fähigkeiten, die die alte nicht hat. Und bei gegebener Kapazität des Gehirns hat sie dann Fähigkeiten, nicht die alten haben. Und das nehmen die Alten zum Ansatz, die Jungen zu beurteilen, finde ich nicht richtig. Ist klar, wenn es um historische Fragen geht, was ist in den 70er Jahren eigentlich so gelaufen mit Ölpreiskrieg, was will denn so ein junger Mensch dazu sagen? Aber wenn es darum geht, was irgendwie die neuesten Social-Media-Trends sind oder so, dann sind die unglaublich fit. Ja.
Ist das also der Punkt, den die neue Generation kann oder gibt es mehr an neuen Fähigkeiten und Fertigkeiten?
Also es gibt ja immer diese Theorien mit Generation X, Y, Z und so. Ich bin da immer vorsichtig. Ich finde, es stilisiert zu stark. Ich habe es vielmehr so erlebt, dass in jeder Generation es solche und solche gibt. Und sehe da keinen klaren Trend. Das sagen wir mal, also was merklich ist, ist Folgendes. Das hängt aber mit den Medien zusammen und nicht mit den Menschen. Die Angst vor sozialer Diffamierung, die ist heute enorm groß. Auf Twitter bringt das viel in unserer Altersklasse dazu, zum Fehlurteil zu sagen, die junge Generation, die kann man ja komplett vergessen. Das ist Friday for Future und alle mögliche Ideologie, mit denen kann man nicht rechnen. Ich bin während der Lockdown-Zeiten von Studenten eingeladen worden, und zwar verschiedener Fachrichtungen, also nicht meiner eigenen Wirtschaftsstudenten. Und habe mir mal so deren Sorgen angehört. Und die werden einerseits von ihren Präsidien stark unter Druck gesetzt. Aber noch mehr haben sie Angst davor, auf den sozialen Medien niedergemacht zu werden. Sie hatten dann eine Interessengruppe der sozusagen Studenten gegen Lockdown-Maßnahmen gegründet. Und haben sich noch nicht mal getraut, dieser Interessengruppe Namen zu geben, weil sie dachten, dass dann diese großen Diffamierungsportale wie Volksverpetzer, Korrektiv und so direkt wieder Berichte über sie schreiben. Sprich, man darf sie, also man sollte ihnen keinen Vorwurf machen, die sind in einer schwierigen Lage. Und es ist einfach so, dass das auf Twitter oder generell in den sozialen Medien oder auch generell in den Medien, auch Leitmedien, die politische Linke im Grunde absolut tonangebend ist. Und dass die anderen im Grunde nur die Wahl haben, öffentlich hingerichtet zu werden, also sozial hingerichtet zu werden, nicht physisch, das ist der Fortschritt dabei.
Ja, gut, das ist die Frage, ob das
wird. Oder sich anzupassen. Ja. Und das ist auch wiederum noch eine Antwort auf Ihre vorige Frage. Viele an den Unis sind auch einfach Opportunisten. Aber das hat es auch immer gegeben und gibt es auch in anderen Berufen. Sie schweigen lieber, als dass sie sehen, welche Karrierenachteile sie haben. Und die Politik stellt die Karrierenachteile von Leuten, die etwas gesagt haben, ja immer groß heraus. Mhm. Also wenn zum Beispiel ein Universitätsprofessor für Medizin in Wien, also Herr Sönnigsen, weil er nach österreichischem Recht nicht Beamter auf Lebenszeit ist, einfach so entlassen wird. In Hannover bei mir wird ein Polizist, der Beamter auf Lebenszeit ist, entlassen. Eine Schulleiterin hat mich angeschrieben, sie ist seit 9 Monaten bei halbierten Bezügen suspendiert, weil sie was gegen die Masken gesagt hat. Das ist natürlich auch verständlich, finde ich, wenn dann manche, die vielleicht auch in der Zwangslage sind, Hypotheken, Kinder und dergleichen, sich sagen, schweige lieber.
Ja, deswegen wäre meine These, die Zerstörung des sozialen Körpers ist genauso dramatisch wie die des psychischen Körpers.
Ja.
Und ich war auch in München bei so einer Studentengruppe, die hatte einen Namen, Studenten stehen auf, da haben wir mehrfach Veranstaltungen gehabt.
Die kenne ich auch,
Mit Kollegen, auch mit Christoph Lüttke. Also von daher bin ich eigentlich auch optimistisch, dass es in dieser jungen Generation Menschen gibt, die
absolut
irgendwann einen anderen Dreh in diese ganzen Dinge hineinbringen können.
Ja.
In Ihrem Buch schreiben Sie ja gleich auf der ersten Seite, dass Sie keine Erklärungen und Theorien bieten werden, die reine Dokumentation dieser Corona-Krise hinausgehen. Jetzt muss ich Sie als Ökonomen natürlich doch mal eine Sache fragen. Was halten Sie von der These, dass Corona und jetzt vielleicht auch der Krieg nur von der Währungs- und Finanzkatastrophe ablenken sollen, von dieser Schuldenschere, von der wir ja vorhin schon gesprochen haben, von dem, was wegen der gigantischen Verschuldung öffentlicher Haushalte droht?
Also dafür sehe ich überhaupt keinen Anhaltspunkt, also nicht den geringsten. Also das halte ich echt für eine Verschwörungstheorie. Ja. Aber generell ist mein Ansatz, um diesen von Ihnen zitierten Satz zu erklären, folgender. Ich bin als Wissenschaftler immer sehr skeptisch. Ich habe gelernt, es gibt eben sehr viele Theorien, die gut klingen, also in meinem Fach. Aber nur die Evidenz kann zeigen, welche wahr und welche falsch sind. Jetzt bei der Frage, ob zum Beispiel Corona ein gefährlicheres Virus ist als die 100 umlaufenden Erkältungsviren und so. Da hat die Evidenz gesprochen, das wissen wir. Was die Impfung für Probleme macht, das wissen wir inzwischen auch. Aber Die Frage, warum April 2020 passiert ist, die hat so viele plausible Antworten. Also manche sagen ja, das Ganze geht von China aus. Die haben im Windschatten von Corona Hongkong einkassiert und werden und machen im Moment ja auch völlig unbegreiflich mit ihrer Zero-Covid-Politik weiter.
Gut, manche sagen, da gibt es einen Machtkampf zwischen Peking und Shanghai, zwischen Menschen, die eher sagen, wir binden uns mit Russland und anderen, die auf Amerika oder Westeuropa zielen.
Ja. Und da bin ich deshalb sehr agnostisch, würde ich sagen. Denn ich habe die Fähigkeit, weil ich mathematisch ausgebildet bin, Statistiken, Zahlen zu lesen, auch richtig zu interpretieren, Schätz- und Testverfahren und dergleichen. Aber ich habe irgendwie überhaupt keine geheimdienstliche Kompetenz und weiß deshalb nicht, ob irgendjemand von außerhalb das angeleiert hat. Aufgrund meiner eigenen Politikberatungserfahrung würde ich mir zutrauen zu sagen, das Ganze ist nicht von der deutschen Politik geplant. Ob aber China in der Lage ist, sowas zu lancieren oder CIA oder ja, das weiß ich nicht, da traue ich mir kein Urteil zu. Und so habe ich diesen Satz gemeint, also keine Welterklärung jetzt, so einfach mal genau dokumentiert, was ist eigentlich passiert.
Das heißt, wir müssen fit bleiben, alt genug werden, bis die Evidenz da ist.
Ja, was aber wahrscheinlich nicht passieren wird.
Dass wir alt genug werden?
Nein, dass wir so alt werden, dass sich all die Sachen im Rückblick klären. Ich erinnere mal an etwas, was vor 60 Jahren passiert ist. Tod des US-Präsidenten Kennedy. 60 Jahre später schwöre ich auch da auf keine Theorie. Und für mich als normalen Zivilbürger ist es unmöglich herauszufinden, was da eigentlich wahr ist. Ich sehe nur, es gibt gegenteilige Hypothesen.
Ja, noch ein Argument für den Buddhismus.
Noch ein Argument für den Buddhismus, ja.
Sie waren im Vorstand des Vereins, das muss ich vorlesen, damit ich das richtig rüberbringe, im Vorstand des Vereins Mediziner und Wissenschaftler für Gesundheit, Freiheit und Demokratie. Sie sind im Corona-Quartett bei Servus TV aufgetreten. Sie haben sich für jeden sichtbar auf Twitter mit allen Aushängeschildern der Gesundheitspolitik, der Corona-Politik angelegt. Gibt es etwas, worauf Sie besonders stolz sind?
Nö, also am innovativsten war sicherlich dieser große Artikel in der Welt.
Vom April 20.
Ja, vom 15. April Schweden, 2020.
Lockdown.
Wo also einfach gesagt wurde, wenn wir jetzt mal Schweden mit uns vergleichen, dann gibt es überhaupt keinen Grund, diesen Lockdown weiterzuführen. Ohne dass ich es in der Hand hatte, erschien der Artikel, der war natürlich schon vorher geschrieben worden, genau an dem Tag, an dem die Ministerpräsidentenkonferenz mit Frau Merkel entschied, den Lockdown unterminiert zu verlängern, obwohl sie alle diese berühmte RKI-Grafik vor sich hatten. Mhm. Also auf dieser Sitzung am 15. April hatten alle diese am selben Tag erschienene RKI-Grafik vor sich, dass schon weit vor dem Lockdown die Infektionsdynamik nachgelassen hatte. Und dass der Lockdown selber gar nichts geändert hat. Ich kenne da auch einen Teilnehmer dieser Sitzung und der hat mir gesagt, ja, dass Frau Merkel eine Waffe eingesetzt hat, die ich auch aus meiner Lebenserfahrung mit Sitzungen kenne.
Ihr Lächeln?
Nein, eine Waffe von Vorsitzenden von Gremien, die ich nicht schätze und für unfair halte.
Verlängerung.
Sind Tischvorlagen.
Tischvorlagen, ja, die man vorher nicht gelesen hat.
Also ich war 8 Jahre Dekan und ich habe direkt am Anfang, am ersten Tag gesagt, es gibt 2 Dinge, gegen die ich allergisch bin, Nüsse und Tischvorlagen. Weil es ist manipulativ, dass Sitzungsteilnehmer zusammentreten. Sie haben vorher die Einladung bekommen, die Entscheidungsunterlagen. Und plötzlich wird in der Sitzung etwas herumgereicht. Immer mit einem Hilfsargument, das hat eine große Bedeutung und dergleichen. Dann werden sie überrumpelt. Und so saßen da jetzt also die 16 Ministerpräsidenten. Und Frau Merkel kam natürlich virtuell, elektronisch mit einer Tischvorlage. Die zeigte, wenn dieser berühmte R-Wert, der lange unter 1 war.
Haben wir fast schon vergessen, was das war mit dem R-Wert.
Genau. Also unter 1 wurde damals gesagt, das ist ja Entwarnung, über 1 ist gefährlich. Und er war eben lange unter 1 und ist durch den Lockdown nicht weitergesunken. Und dann sagte aber Frau Merkel, ja, aber wenn der wieder raufgehen sollte, und dann rechnete sie die Krankenhausüberlastung vor. Und das war natürlich das Ende jeder Rationalität. Denn sie könnten auch eine Tischvorlage machen. Was ist, wenn morgen ein Meteorit in Deutschland einschlägt? Welche Schäden wird das haben? Haben wir genug Krankenhäuser? Sperren wir doch am besten alle Leute zu Hause ein, damit der Schaden möglichst gering ist. Ja? Also so ein Possibilismus, wie man das nennt, sprich ein reines Zusammendichten von Möglichkeiten als Grundlage der Politik, das ist natürlich die Absage an jede Rationalität.
Klar, vor allen Dingen, wenn man das Schlimmste annimmt.
Ja, ja, ja. Und das ist ja ein Muster, das kennen wir auch aus anderen Politikbereichen. Es wird immer das Schlimmste angenommen und darauf werden dann Maßnahmen gegründet. Aber bei Corona ist es extrem.
Ich habe ja gefragt, worauf Sie besonders stolz sind. Wir haben jetzt über den Weltartikel vom 15. April 2020 gesprochen. Wenn man umgekehrt fragen würde, gibt es etwas, was Sie mit dem Wissen von heute anders machen würden?
Das ist jetzt eine gute Frage. Also ich hätte auf Twitter an manchen Stellen noch vorsichtiger formulieren sollen. Man hat eben dort nur 280 Zeichen. Man muss etwas holzschnittartig formulieren. Im Nachhinein erscheint mir, dass bei einigen Tweets doch die Gefahr bestanden hätte, dass ich mal irgendwie gesperrt werde. Es ist nicht passiert. Ich würde im Nachhinein nicht mehr dieses Risiko eingehen. Seit Monaten formuliere ich lamm fromm. Und seit Sommer 2020 verlinke ich auch fast ausschließlich eben Statistiken und Leitmedien, wo dann keiner was gegen sagen kann. Also ich würde nie irgendwelche Telegram-Quellen oder so nehmen.
Ich war fasziniert von der Präzision Ihrer 280 Zeichen-Tweets. Und Sie schreiben zwar, dass Sie wenig Zeit verwenden, aber mir schien es, dass man schon Aufwand betreiben muss, wenn man das so perfekt in diesem kurzen Raum.
Da glaube ich, das ist eher so wie bei manchen körperlichen Dingen eine Begabung. Also ich habe ja mehrere Lehrbücher geschrieben, die teilweise in 5, 6 Fremdsprachen übersetzt wurden, alle Bestseller waren und hab schon im Schulabitur 15 Punkte gehabt. Also ich kann gut formulieren. Das war auch ein Grund, auf Twitter zu gehen. Ich habe gesehen, mit deiner Sprache kannst du da einiges machen.
Okay, okay.
Ich werde dann immer wieder gefragt, wie groß ist eigentlich Ihr Team, dass Sie das alles recherchieren? Ja. Und ich bin aber völlig alleine. Ich bekomme nur jeden Tag so an die 50 E-Mails von Leuten, die mir irgendwie Zeitungsartikel aus dem In- und Ausland zuschicken. Und ich picke mir dann immer das Interessanteste raus und das twittere ich. Ja. Alleine könnte man das überhaupt nicht recherchieren.
Was hat Ihre Frau gesagt zu der neuen Berühmtheit des Mannes?
Die ist tendenziell liberal eingestellt und hat mir keine Steine in den Weg gelegt. Also wir hatten an einem Tag mal irgendwie Bedenken. Das war am Tag der Aufnahme des Interviews mit Milena Preradovic. Das war
auch April 20.
Das war 16. April, also einen Tag nach dem Weltartikel. Da hatten wir schon überlegt, ob jetzt vielleicht ich da abgeholt werde. Denn die Atmosphäre war damals so verhärtet. Aber auch da hat sie natürlich zu mir gehalten. Hat nie gesagt, ich sollte aufhören.
Die Folge dieses Interviews war ja dann dieser Süddeutsche Zeitung-Artikel mit der schönen Überschrift Professor Dr. Verschwörung.
Genau. Und es ist ein unbegreifliches Ding von einem Bastian Brinkmann. Er hat mich eine Stunde am Telefon gelöchert, nicht nur mit einer Frage wie Sie, sondern immer wieder, was steckt dahinter, was ist der Plan, wer hat das gemacht? Und ich habe ihm genauso geantwortet wie Ihnen, nämlich mit solchen Zuschreibungen bin ich vorsichtig, da habe ich kein Expertenwissen, ich bin kein Geheimdienstler, ich weiß es nicht. Und das hat ihn irgendwie so wütend gemacht wohl, dass er eines Teils in den Artikel reingeschrieben hat, ich hätte nie diese Frage beantwortet. Sprich, ich hätte keinerlei Verschwörungstheorie ausgebreitet, dann aber in die Überschrift nahm, ich sei Verschwörungsmystiker, hat er das ja genannt. Ich sei Verschwörungsmystiker. Ja. Also das ist irgendwie eine Auftragsarbeit. Ich denke, er hatte vorher die Vorgabe, irgendwas zu schreiben, was mich erledigt. Und als das rauskam, haben sich ja dann sofort Tagesspiegel, Spiegel und so weiter andere Medien angeschlossen.
Das Erste, was ich mit Ihrem Namen verbunden habe, Was mir hängen geblieben ist, war Ihr Lebensplan. 30, 30, 30. Ja. 30 Jahre bis zur Professur, 30 Jahre auf der Professur und dann 30 Jahre, hoffentlich nochmal 30 Jahre, ja, etwas ganz anderes. Wissen Sie schon, was jetzt kommt?
Nein, also ich hatte, als ich 55 wurde, da hatte ich gedacht, so ein Leben als Politikberater, Institutsdirektor, das ist ja eigentlich sehr schön, interessant und ehrenvoll, aber es ist auch sehr anstrengend. Und manche Professoren versuchen ja, ihre Tätigkeit an der Universität praktisch bis zum
Unendlich Tod zu verlängern, ja,
hinaus. Das ist nicht mein Ding. Und deshalb entstand dieser 30-30-30-Plan. Und ich hatte dann schon, als ich 57, 58 war, mich mal so erkundigt, was denn meine Pension sein wird, hatte dann eine schriftliche Zusage und hatte dann schon vor Corona einen konkreten Antrag gestellt, dass ich mit 60 pensioniert werde. Mit entsprechenden Abschlägen, aber dann mal ganz frei leben können. Ich hatte damals keinen konkreten Plan, sondern dachte, im letzten Semester werde ich mir dann überlegen, was ich danach mache. Nur in meinem letzten Semester brach eben die Corona-Krise aus.
Das war das Wintersemester 2021.
Ja, es war im zweitletzten, genau. Ja, ja. Im zweitletzten Semester brach diese Krise aus. Und seitdem fühle ich mich so ein bisschen getrieben irgendwie. Also ich bekomme wahnsinnig viele Anfragen für Interviews, nehme nur ganz wenige an. Twittere eben, versuche Einfluss zu nehmen und die Dinge zum, aus meiner Sicht, Guten zu wenden. Und wenn das geschafft ist, dann werde ich das tun, was ich eigentlich im letzten Semester machen wollte, nämlich überlegen, wie ich jetzt meinen Lebensabend gestalte.
Wie sieht die Welt aus, in der Sie gern leben würden?
Sehr ähnlich aus wie die Bonner Republik. Die mochte
die alte,
ich immer
die alte,
noch.
Die, alte,
alte Bonner Republik.
Dann werde ich wieder in der DDR sein.
So ist es nicht gemeint. Also ich habe die Wiedervereinigung sehr genossen und bin ja auch in die neuen Bundesländer dann gegangen als sogenannter Gründungsprofessor.
Magdeburg, also, Sachsen-Anhalt.
Genau, also ich war der einzige
Professor. Nicht die allerschönste Stadt.
Da, ich war der einzige Professor an der Fakultät mit 800 Studenten. Alle DDR-Professoren im Fach Wirtschaft waren entlassen worden und die Wessis zierten sich. Und ich bin darüber gegangen aus Überzeugung. Aber das mit der Hauptstadtentscheidung, das fand ich total falsch.
Von Bonn nach Berlin zu gehen?
Ja. Es gab ja im Rheinland so dem rheinischen Humor entsprechend einen Gegenvorschlag, nämlich dass Prüm in der Eifel Bundeshauptstadt wird. Was mir gefällt, ist, wenn eben nicht die größte Stadt Hauptstadt ist. So wie wir es in Australien haben oder in USA oder in Kanada. Und ich habe Bonn immer so lieb gewonnen und da waren so kleine Regierungshäuschen und so weiter. Alles war sehr zivil und jetzt haben wir diese unglaublichen Bunker, die sich dahin geholzt haben. Und die Distanz zur Bevölkerung ist im Grunde maximal geworden in Berlin.
Was machen Sie noch an der Bonner Republik fest, jenseits dieser Heimeligkeit, dieser rheinischen Provinz?
Ja, es war damals doch, die Politik war immer unvollkommen. Sie war immer Wurstmacherei. Aber so dieses extreme Politikversagen, was wir im Moment sehen, das gab es so nicht. Und das hat sich immer weiter gesteigert. Im Moment würde ich sagen, haben wir die schlechteste Bundesregierung, die ich je erlebt habe. Und ich habe im Grunde zurück bis Willy Brandt die Bundesregierung beobachtet, meiner Altersklasse entsprechend. Ne? Dabei habe ich eben Schmidt sehr geschätzt und Schröder und eigentlich auch Kohl.
Den frühen oder den späten?
Ja, es ist bei allen so, dass sie als frühe besser sind als den als späte. Das ist klar. Aber die jetzt hier, das sind schon die Frühen im Grunde vollkommen daneben. Also fehlt jeder Realitätsbezug. Wenn ich sehe, was unser Kinderbuchautor jetzt mit, also Herr Habeck, mit unserer Energieversorgung vorhat, da wird einem ja ganz anders. Dann die Außenministerin, dann aber auch die Innenministerin, die überall Rechtsradikale sucht. Und die von ihrem Verfassungsschutz Normalbürger zu Rechtsradikalen jetzt erklären lassen will, damit man die verfolgen kann. Also im Grunde alle Spaziergänger, Grundrechte,
Demogänger. Verfassungsfeindliche Delegitimierung des Staates.
Ja. Jetzt, ja. Das hätte ich, also das mit dieser verfassungsfeindlichen Delegitimierung des Staates, das ist der Punkt in den 2,5 Jahren, der mich am meisten geschmerzt hat. Hm. Denn unser Verfassungsschutz war ja in Abgrenzung von der Gestapo extra mit sehr geringen Kompetenzen ausgestattet. Und wenn Sie mal in die Gesetze reingucken, ich meine, Gesetze sind heute nicht mehr so relevant, die Exekutive machen, was sie will. Aber wenn Sie in die Gesetze reingucken, dann soll da etwas beobachtet und verfolgt werden, was eine Gewaltneigung hat. Dagegen, dass man den Staat delegitimiert, ist ja nur eine Umschreibung. Also jede Opposition delegitimiert die Regierung. Es geht ja gar nicht darum, den Staat zu bekämpfen, sondern die aktuelle Politik. Im Grunde steht da jetzt drin, neue Aufgabe des Verfassungsschutzes ist die Bekämpfung von Oppositionsarbeit. Das steht aber noch nicht mal im Gesetz. Also es ist absolut gesetzwidrig, was die machen. Die haben sich das einfach ausgedacht.
Ja, ohne Kritik können wir nicht zur Wahrheit kommen.
Ja. Ja.
Wir brauchen die Debatte.
Ja, absolut.
Ja. Meine letzte Frage zielt in eine ferne Zukunft jenseits dieses 30-30-30-Plans. Was bleibt von Stefan Homburg? Was sollte bleiben, wenn Sie Einfluss darauf hätten, was bleibt?
Also bleibt, glaube ich, nichts, wie von fast allen Menschen. Wenn Sie mal überlegen, wer hat im 20. oder im 19. Jahrhundert gelebt? Sie wollen ja eine ferne Zukunft. Mhm. Wer hat im 19. Jahrhundert gelebt und welche Namen memorieren wir? Mhm. Dann würde ich sagen, wir erinnern uns nicht an einen von einer Million. Einer von einer Million kommt vielleicht ins kollektive Gedächtnis. Und das werde ich sicher nicht sein, habe ich auch nie angestrebt.
Da könnten wir als Überschrift für unser Gespräch den Buddhismus wählen.
Gelassen bleiben. Das ist wieder der Buddhismus,
genau. Auch in Richtung Nachwirkung, Langzeitwirkung.
Ja, das ist vielleicht auch der einzige Tipp, den ich zum Beispiel jüngeren Leuten geben könnte. Also ich halte prinzipiell den Weg, nach immer mehr zu streben, für falsch. Also indem man die Anforderungen runterschraubt, zum Beispiel Karriereziele, Einkommensziele oder so, hat man ein viel entspannteres Verhältnis zur Realität.
Das war doch ein gutes Schlusswort. Das war Apolut im Gespräch. Ich bin Michael Mein, bedanke mich bei Stefan Homburg.
Danke auch.
Und hoffe, dass Sie uns gewogen bleiben.
Danke, dass Sie Apolut eingeschaltet haben. Wir sind ein unabhängiges Presseportal. Uns geht es um Meinungsvielfalt, Toleranz und einen möglichst breiten Debattenraum. Denn nur so funktioniert Demokratie. Unsere Arbeit ist technisch aufwendig und kostet Geld. Da Sie immer wieder hier sind, unterstützen Sie Apolut am effektivsten mit einem Dauerauftrag. Mehr Infos auf apolut.net/unterstützen. Apolut ist keine Einbahnstraße. Lassen Sie uns in Kontakt bleiben. Abonnieren Sie den Apolut Newsletter, so verpassen Sie nichts. Registrieren Sie sich auf apolut.net/newsletter. Natürlich gibt es Apolut auch als App. Einfach auf apolut.net/app runterladen und mobil auf dem Laufenden bleiben.
Apolut. Das denke ich auch.